Eine moderne Gesellschaft funktioniert nur, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Doch etwas ist faul in unserem Land. Unternehmen kämpfen ums Überleben, Menschen um ihre Perspektiven. Und irgendwie ist das Vertrauen in die Zukunft am Schwinden. Sprechen Sie denn noch offen über die Entwicklung in unserer Gesellschaft? Oder bleibt Ihnen der Klartext im vertrauten Kreis stecken? Es wird Zeit, dass wir unsere Stimme erheben und unser Land wieder an seine Stärken erinnern. Eigenverantwortung, Initiative und Tatkraft. Deutschland war einst Vorreiter durch Innovationskraft und ein starkes Wirtschaftswunder. Lassen Sie uns diesen Geist wiederbeleben. Dazu habe ich mein neues Buch geschrieben. Es trägt den Titel Aufstand der Leistungsträger, warum wir jetzt mutig für Freiheit und Wohlstand die Stimme erheben müssen. Für eine bessere Zukunft werden Sie aktiv. Die Zukunft beginnt mit Ihnen. Vielleicht haben Sie es ja Lust zu lesen. Es ist als gedruckte Ausgabe und E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und nun zur neuen Episode von Mutmenschen. Stell dir vor, du bist gerade in ein anderes Land gezogen. Es ist Sonntagmorgen, 10 Uhr. Es klopft nicht. Es fällt jemand einfach zur Tür herein. Es ist dein Vermieter. Du hast ihn vorher noch nie gesehen, doch das hält ihn nicht auf. Er hat Essen dabei, das seine Frau gekocht hat. Sagt, lass uns frühstücken. Das hat mein heutiger Gast erlebt, als er nach Indien gezogen ist. André Eckold, Geschäftsführer von Hettich Indien, sitzt heute in Mumbai. Um ihn herum hupt die Stadt. Hinter ihm liegen 12 Jahre Indien mit einer Unterbrechung in Tschechien. In diesen 12 Jahren hat er ein Land erlebt, das sich neu erfindet. Es gibt eine Zeit vor Modi und eine neue Epoche während Modi. Das Land pulsiert in dieser Epoche mit einem Spirit, der jeden Deutschen, der einmal dort war, auf der Heimreise nachdenklich stimmen muss. Wir sprechen über Mut, scharfen Wettbewerb, den unbändigen Willen von 600 Millionen jungen Menschen, die nach Wohlstand streben. Die Familie in einer 25-Millionen-Metropole, wie funktioniert sie? Und über die Frage, die ich keinem deutschen Hörer ersparen will. Warum schauen die Inder zuversichtlich nach vorn und wir ängstlich nach hinten? Mein Name ist Peter Holzer. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser neuen Folge von Mutmenschen. Mein heutiger Gast, der sitzt gerade im Mumbai. Also wir telefonieren sozusagen einmal rund um den Globus. André, schön, dass du heute da bist.
Peter, hi. Ja, eine tolle Möglichkeit für mich. Vielen Dank dafür.
Ja, ich finde es ja sehr sympathisch, dass es nicht reingeschnitten. Man hört im Hintergrund das Hupen und die Verkehrsgeräusche. Gib uns mal kurz 2, 3 Sätze Mumbai. Was ist Mumbai, wenn du es in 2 Sätzen erklären musst?
Es ist schwer in 2 Sätze zu fassen, aber Mumbai ist die Stadt, die niemals schläft. Und ich glaube, das hört man auch einfach an der Geräuschkulisse hinter mir. Eine der größten Städte weltweit, die rein kulturell natürlich ein Highlight ist. Und in dem ganzen Chaos, in dem täglichen Chaos, was man hier erlebt auf der Straße, trotzdem ein Ort ist, der einen nicht mehr loslässt. So würde ich Mumbai beschreiben in wenigen Worten.
Ja, Indien ist ja, ich sag mal, völlig anders als Deutschland. Du bist ja Deutscher und nun in Indien und hast ja auch mehrere Kontaktpunkte gehabt. Und dein erster liegt ja schon einige Zeit zurück, als du nach Indien gegangen bist. Und da hattest du ja, ich sag mal, wahrscheinlich noch keine Ahnung, wie es wirklich ist. Was ist denn das, was dich damals am stärksten beeindruckt hat, als du das erste Mal in Indien warst?
Ja, also das war tatsächlich in 2013, dass sich die Möglichkeit ergeben hat, dass ich das erste Mal aus dem beruflichen Kontext heraus nach Indien gekommen bin. Und zu der Zeit war das tatsächlich auch meine erste Erfahrung aus dem beruflichen Kontext heraus, mal ins Ausland zu gehen, währenddessen ich im Vorfeld halt im Wesentlichen in Deutschland beruflich unterwegs gewesen bin. Natürlich immer schon die Leidenschaft hatte, beides miteinander zu verbinden, idealerweise, dass das Berufliche mit dem Privaten und darüber heraus die Welt aus ihren unterschiedlichsten Facetten kennenzulernen. Und von daher war ich durchaus erstmal positiv gestimmt, als sich dann irgendwann mal die Gegebenheit oder die Möglichkeit ergeben hat, dass dann Indien auf die Agenda gekommen ist. Natürlich hatte ich zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung von dem, was auf mich zukommt, weil es mich eher so in die westliche Welt gezogen hatte, aus einem privaten Kontext, wenn man in Urlaub mal nach USA geflogen ist als Beispiel oder halt in Europa die Zeit verbracht hat. Insofern bin ich mit einer geringen Erwartungshaltung tatsächlich komplett unvorbelastet nach Indien gekommen. Und ich glaube, das war auch gut so, weil dann wertet man die Dinge auch nicht grundsätzlich als richtig oder falsch, was wir Natur der Dinge oftmals tun, sondern man kommt erstmal an und verschafft sich einen Eindruck von dem Leben vor Ort, von der Kultur vor Ort, von den Menschen vor Ort. Und das hat mich dann am Ende auch am meisten tatsächlich überrascht, dass auf der einen Seite die
Diversität, Vielfalt.
Das Problem ist, mittlerweile bin ich seit 12 Jahren im Ausland und so langsam verliert man Deutsch als Muttersprachler. Danke.
Also, aber wirklich jetzt nicht auf Hindu, sonst bin ich raus.
Ja, eher Englisch. Also auch das ist, beschreibt die Vielfältigkeit, das Wort ist einfacher, des Landes. Hier gibt es ja überall, in jedem Bundesstaat eine andere Sprache, eine Amtssprache. Und Englisch ist die Sprache, die alle Staaten miteinander verbindet. Also das war tatsächlich eine Überraschung. Aber das Offene, das Offenherzige, das Warmherzige der Menschen, ich sage immer die Welcoming Culture, die Tür, die steht wirklich für jeden offen. Und man wird vorurteilsfrei erstmal wirklich in die Kultur und auch in den engeren Familienkreis aufgenommen, obwohl man gänzlich unbekannt ist. Und diese Wärme, die hat mir persönlich sehr, sehr viel gegeben, weil das ist, glaube ich, der größte Gegensatz tatsächlich zu uns Zentraleuropäern oder der westlichen Welt, ohne das bewerten zu wollen. Wir sind ja doch eher hinter verschlossenen Türen und im kleineren Familienkreis warm miteinander. Und das sind Werte, die mich total im Positiven überrascht haben.
Mach das mal plastisch für mich an einem Beispiel. Was heißt diese Offenherzigkeit, dass du da für mich überschüttet wurdest, sag ich mal, wenn in Deutschland die Leute vielleicht eher von der Kultur her reservierter sind? Was ist da so ein
herausstechendes Beispiel? Also grundsätzlich glaube ich, das ist so eine Art Mantra in Indien, der Gast ist, wird wie eine Gottheit behandelt tatsächlich. Und wenn man als fremder Mensch nach Indien kommt, ohne jegliche sozialen Kontakte, ist es natürlich erstmal so, dass die Firma, für die man arbeitet, dass die sich extra streckt und extra bemüht, dass es einem vor Ort gut geht. Und das ist nicht aufgesetzt, sondern das ist einfach ehrlich gemeint. Sprich, man wird niemals alleine gelassen, insbesondere in den ersten Tagen, das habe ich gespürt. Wird 24/7 rund um die Uhr betreut, überbetreut, hätte ich gesagt. Das ist das eine. Und das andere ist dann tatsächlich ein konkretes Beispiel. Der Landlord, also demjenigen, dem das Apartment gehörte, in das ich da 2013 eingezogen bin, in Vadodara in Gujarat, middle of nowhere in Indien, hatte dann in den ersten Tagen, hatte er sonntags mal morgens um 10 Uhr nicht an der Tür geklopft, sondern ist in die Tür reingefallen, was in Indien dann auch so üblich ist, wenn man die Tür nicht abschließt. Die Türen sind offen für jedermann. Hat dann gesagt, Mensch, lass uns doch jetzt mal Zeit miteinander verbringen. Und er kam dann halt mit Essen von seiner Frau und sagte, lass uns doch mal gemeinsam frühstücken. Und wir kannten uns zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und für mich war das in dem ersten Moment erstmal ein Schock, dass jemand zu mir nach Hause kommt, A und B, also unangekündigt, und B dann auch noch einfach durch die Tür geht, die nicht abgeschlossen war, und das dann aber in so einer freundlichen, ehrlichen, offenherzigen Art und Weise gemacht hat, dass ich mich halt auch wohlgefühlt habe in dem Moment. Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel, was die Gastfreundschaft in Indien ganz gut beschreibt.
Ja, beeindruckend. Meine Frau ist Polin, da gibt es auch im polnischen Spruch Gast zu Hause, Gott zu Hause.
Ja.
Da muss ich jetzt dran denken.
Ja.
Du hast vom Mantra gesprochen, das ist dann ja auch kulturprägend, sowas, ne?
Absolut. Und ein weiteres Beispiel wäre tatsächlich, in Indien ist ja die Kluft zwischen Armut und Reichtum extrem groß. Was aber nicht bedeutet, dass man als Gast auch in, sagen wir mal, der Arbeiterklasse als Gott behandelt wird. Und das hat dann Dimensionen, wo man sich selber schon unwohl fühlt, weil wirklich alles auf den Tisch gestellt wird und man weiß, die Menschen, die haben nichts. Das ist wirklich sprichwörtlich das letzte Hemd, was sie einem anbieten. Und das machen sie mit einer wahnsinnigen Freude dabei. Und also da spricht dann beides gefühlt mit, das schlechte Gewissen, aber auch die Wertschätzung gegenüber den Menschen und den Moment, den man da dann teilen darf. Also super beeindruckend.
Du hast ja jetzt was angesprochen, die große Kluft zwischen Arm und Reich. Das ist ja auch ein Thema, was uns in Deutschland beschäftigt, die zumindest sagen, dass einige zunehmende Kluft. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass auch unglaublich viele Menschen, ich habe gelesen, 250 Millionen Menschen aus der Armut geführt wurden unter Modi. Und ich hatte eine Statistik gesehen, wenn es um die Anerkennung und Zustimmungswerte von politischen Anführern geht, dass zumindest in dieser Umfrage Modi auf Platz 1 weltweit steht, mit 71% Zustimmung und im Vergleich dazu Merz mit 36% Zustimmung. Und jetzt hast du ja trotzdem diese Kluft zwischen Arm und Reich angesprochen. Wie ist das denn bei euch, wenn man so an den politischen Anführer denkt und seine Rolle und wie sich das Land entwickelt, auch in Richtung Wohlstand? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, vielleicht vergleiche ich so ein bisschen mit der Zeit 2013 zu der Zeit, wo ich wieder nach Indien zurückgekommen bin. Das war dann im Jahr 2022. Im Jahr 2013, 2014 ist Modi an die Macht gekommen und hat sich wählen lassen. Es gibt eine Zeit vor Modi und es gibt die Zeit während Modi und ich habe beide Zeiten kennenlernen dürfen. Was es 2013, 2014 schon gab, war der Nationalstolz eines jeden Inders. Was fehlte, war die Zuversicht zu der Zeit über alle Klassen hinweg. Der Glaube an das Land und der Glaube daran, dass man global auch eine gewichtige Rolle im geopolitischen Kontext spielen kann. Das aus der Perspektive 2026 oder aus der Perspektive 2022, als ich wieder nach Indien zurück durfte, hat man halt diesen krassen Wandel gesehen. Auf der einen Seite weiterhin der stolze Inder, und gepaart dann auch wirklich mit der Zuversicht, dass Indien mittlerweile wirklich ein Player auf einer globalen Ebene ist. Und das hat man insbesondere daran ausgemacht. Also ich insbesondere in den ersten Wochen, als ich wieder zurückgekommen bin, wenn man Zeitungen aufgeschlagen hat, überall positive Headlines. Also das, was man jetzt aus dem europäisch-deutschen Kontext heraus vielleicht jetzt nicht mehr so gewohnt ist, wenn man einen Spiegel oder eine Bildzeitung aufmacht, dann wird man erstmal erschlagen von Szenarien, die man eigentlich gar nicht, wo man am liebsten wieder zuklappen möchte. Und das ist jetzt auch irgendwie keine Verzerrung der Realität, wo dem Normalbürger irgendwas vorgemacht wird, sondern es ist tatsächlich so, dass es halt durchaus ja viele, viele positive Themen gibt in Richtung Infrastruktur, wo gerade sehr, sehr viel entsteht in Indien, in Richtung Bildung, wo sich sehr, sehr viel getan hat, in Richtung Indien auch als Manufacturing Hub, wo viele Investitionen momentan nach Indien fließen, dadurch dann halt auch die globale Wettbewerbsfähigkeit gestärkt wird. Und all das findet man dann halt auch nicht nur in den Zeitungen wieder, in den positiven Headlines, sondern auch in der DNA eines jeden Inders, die halt in Richtung höher, schneller, weiter denken und das dann tatsächlich auch im Daily vorleben. Und nochmal kurz die Brücke geschlagen zum Thema Kluft zwischen Reichtum und Armut. Die ist schon extrem heftig in Indien und ich glaube, dass das wird sich auch nicht innerhalb von wenigen Jahren, das wäre eine Illusion, beheben. Aber ich denke, dass die aktuelle Regierung halt smart investiert, genau in zwei Schwerpunktthemen. Das eine ist das Thema Bildung für jeden. Das leben sie auch vor. Es entstehen viele Schulen bis in die kleinsten Orte in Indien herein. Man muss halt sehen, obwohl man 1,4 Milliarden Menschen hier in diesem Land hat, gibt es Ballungsgebiete, wo das Thema Bildung schon groß geschrieben wird. Aber es gibt auch viele, viele ländliche Regionen in Indien, wo es keine Schulen gab, wo es keine Möglichkeiten gab, auch für Kinder zur Schule zu gehen. Und an all diese Themen wird angesetzt seit 2014. Und dann kommt noch hinzu, was dann die Brücke am Ende des Tages ist, Infrastruktur auch wirklich in die ländlicheren Regionen herein, in Richtung vernünftige Autobahnen, neue Flughäfen, Bahnhöfe etc. Und das sind die Themen, die momentan hier wirklich in eine gute Richtung gehen.
Also das klingt sehr quirlig. Also ich stelle mir das vor wie so ein Bienenstock, wo einfach wahnsinnig viel passiert. Und wenn du das noch beschreibst mit nicht nur Nationalstolz, sondern jetzt auch einer vorhandenen Zuversicht, dann ist das ja ein positiver Spirit, eine Energie, die man einfach spürt. Finde ich, klingt jetzt auch stark raus in dem, was du sagst. Ich würde aber gerne nochmal andocken an das Wort Nationalstolz. In Deutschland gibt es ja Stimmen, die sich auch schwer tun mit Nationalstolz, überhaupt das deutsche Volk sich damit schwer tun, weil sie immer Sorge haben, dass es was Abstammungsmäßiges ist und sich aber nicht öffnen können dafür, dass es am Ende eine Wertegemeinschaft ist. So, ich sag mal, wie der olympische Gedanke, dass man sich auch identifiziert mit dem Land, wo man lebt, um sich einzubringen, um einen Teil beizutragen, um auch gerne vielleicht Steuern zu zahlen und vor allen Dingen als Nation auch erfolgreich zu sein, weil es ist ja ein weltweiter, du hast ihn ja vorhin selber angesprochen, Wettbewerb, in dem wir alle kämpfen. Wie ist das denn mit dem Thema Nationalstolz? In Deutschland bin ich vor einigen Jahren aufs Land gezogen. Hier sehe ich ab und zu mal auch eine deutsche Fahne in dem einen oder anderen Garten hängen. In Großstädten ist das ja undenkbar, dann wird man ja direkt als Nazi oder sonst was deklariert. Also in Deutschland tun wir uns da sehr schwer mit. Aus meiner Sicht funktioniert es aber nicht ohne Nationalstolz. Also wenn man nicht stolz ist auf das, wo man zugehört, dann ist es einem, ich sag's mal hart, irgendwie auch egal. Also welche Rolle spielt dieser Nationalstolz und vor allen Dingen, wie erlebst du ihn, wenn du in diesem Land bist?
Also ich glaube, jetzt nicht nur unbedingt, du hast eben gesagt, deine Frau hat einen polnische Wurzeln. Ich habe vor Indien durfte ich einige Jahre auch in Tschechien arbeiten und auch leben. Und da ist es ähnlich wie jetzt auch in Indien tatsächlich, wo in Tschechien sicherlich viele, viele andere Länder irgendwann mal meinten, Tschechoslowakei zu regieren, seien es die Deutschen gewesen, seien es die Russen gewesen, eine Zeit lang, und viele, viele andere. Und irgendwann kam dann halt der Zeitpunkt der Unabhängigkeit. Und ähnlich ist es auch in Indien tatsächlich, wo die Briten halt über viele, viele Jahrhunderte im Land waren. Nicht nur die Briten, die Portugiesen waren auch drin, die Franzosen waren drin. Ich glaube, 1940 war es dann soweit, der Tag der Unabhängigkeit. Das ist natürlich jetzt, es gibt noch viele Zeitzeugen. Und da ist natürlich ein wahnsinniger Stolz daraus resultierend zu sagen, wir sind jetzt unabhängig, das ist jetzt unsers. Wir beschützen das und mit allen Werten, für die wir einstehen. Und wir schützen das nicht nur, sondern wir möchten halt auch, dass es fähig ist. Und dafür setzen wir uns ein, mit allen Werten, die wir haben. Das ist, glaube ich, das, was alles verbindet am Ende des Tages, wo dann halt auch mit der Zuversicht, die jetzt auch über eine Regierung ausgestrahlt wird, auf die gesamte Bevölkerung, das ganze Land jetzt hinter einer Agenda hat. Ich glaube, das ist 2047, das ist schon ein bisschen sehr, sehr weitreichend, steht, wo Indien halt global als Nummer 3 hinter USA und China angesehen wird. Und das ist ein Mantra, was jeder mit sich trägt und wo jeder halt auf Basis des übergeordneten großen Ziels jetzt auch seinen Beitrag leisten möchte.
Ja, genau, das habe ich gelesen. Viksit Bharat 2047. Das ist dann genau der 100. Jahrestag der Unabhängigkeit. Und
genau.
Ich habe verstanden, das bedeutet entwickelte Nation sein, aber du hast ja jetzt auch nochmal präzisiert, Nummer 3 weltweit. Das heißt, da stecken ja wahnsinnige Ambitionen hinter und das geht ja auch nur, in dem man auch einen Stolz hat und ein Identitätsgefühl. Du hast ja gesagt, 2013 bist du das erste Mal nach Indien. Du arbeitest ja für eine Firma, der Inhaber, den hatte ich auch schon mal im Podcast, den Andreas Hettich, der sagt immer flapsig, wir produzieren das, was übrig bleibt, wenn die Küche abgebrannt ist. Also scharniere alles, was die Bewegung ermöglicht. Was war denn deine Mission, als du 2013 nach Indien bist?
Ich würde das vielleicht gerne nochmal anders framen. Er hat natürlich recht. Aber was ich viel, viel schöner finde, wir sind in jedem Haushalt weltweit vertreten mit den Lösungen, die wir anbieten. Und ich glaube, das gibt nochmal ein viel, viel wärmeres Gefühl. Und also dafür stehen wir global. Ja, das hat mich dann schlussendlich auch nach Indien gebracht. In einem Land mit heute 1,4 Milliarden Menschen. Insbesondere näher an diese Menschen heranzukommen mit den Produkten, mit den Lösungen, die wir anbieten. Insofern war 2013 mein Auftrag, mein Ansatz, auf einer grünen Wiese in Gujarat, im Staat Gujarat, wo Modi übrigens auch herkommt, in der Stadt Vadodara, unsere erste Fabrik aufzubauen. Also ich hab mal Maschinenbau studiert, habe also einen technischen Hintergrund und habe zu der Zeit für die Firma Hettich als Projektingenieur gearbeitet. Und daraus hat sich dann die Möglichkeit ergeben, helft doch mal bitte unseren Menschen, unseren Kollegen in Indien, wo wir bis dato nur über Vertrieb und Marketing unterwegs waren, lokal eine Fabrik aufzubauen mit einem lokalen Produkt für den lokalen Markt auf einer grünen Wiese. Und wenn du das dann alles gemacht hast, dann kannst du den Schlüssel an die lokale Gesellschaft wieder übergeben und dann kommst du bitte zurück nach Deutschland, weil da brauchen wir dich ja auch wieder. Und wir freuen uns, wenn du auch wieder gesund und munter mit vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen zurückkommst.
Ja, spannend. Und ich meine, so auf einer grünen Wiese was aufzubauen in einer völlig fremden Kultur für dich, ist ja schon ein Abenteuer. Was war denn, wenn du so zurückdenkst, für dich augenscheinlich typische Deutschland-Denke, wo du erstmal dich neu sortieren musstest, weil du mit dieser Deutschland-Denke überhaupt nicht weiterkommst in Indien?
Also ich glaube, gerade im Projektgeschäft, und das war ja ein Projekt, da geht man eher mit einer Checkliste erstmal los. Also die typische deutsche Checkliste, nach Meilensteinen, was alles gemacht werden muss, bis ins letzte Detail. Mit dieser Checkliste bin ich im Gepäck dann auch tatsächlich nach Indien geflogen und habe dann meine indischen Kollegen damit konfrontiert. Da wurde immer fleißig und freundlich Ja zugesagt, aber am Ende des Tages hatte die nicht lange Bestand, die Checkliste, sondern ich musste mich einfach daran gewöhnen, dass es auch Umwege geht, die nicht unbedingt dazu führen, dass ein Projekt jetzt in die Länge gezogen wird oder dass ein Projekt länger dauert oder dass es da unter der Qualität in der Ausführung leidet, sondern dass der indische Weg manchmal anders ist, aber das andere nicht unbedingt verkehrt ist. Und das war mein größtes Lessons Learned, also diese Schwarz-Weiß-Denke, die Checklisten-Denke, das durchaus durchweg lineare Denken der Deutschen, was, glaube ich, Teil unserer DNA ist, was uns ja auch sehr, sehr erfolgreich gemacht hat in der Vergangenheit, der Perfektionismus, dass da in Indien tatsächlich halt auch wirklich Welten aufeinander knallen. Und ich hatte mal zu meiner Zeit in Tschechien ein Buch gelesen, das ich glaube, der Titel war Perfekt geplant und genial improvisiert. Und da habe ich mich dann tatsächlich auch wieder gefunden. Also da ging es wirklich um das deutsche perfekte Planen mit dem indischen, mit dem genial Improvisieren. Und wenn man beide Welten miteinander verbinden kann, wenn man das wirklich zulassen kann als Deutscher, sich darauf einzulassen, ich glaube, dann verbindet man beide Welten in ihren Stärken und dann wird man auch erfolgreich sein.
Wie ist das denn? Sind es dann zwei Sachen, die nebeneinander existieren und immer wieder miteinander ringen? Oder entwickelst du die indischen Kollegen in diese strukturierte Denke, um Improvisieren zu vermeiden? Improvisieren klingt ja elegant, aber das heißt ja auch viele unnötige Probleme, Feuer löschen und viel Stress und Hektik, während man einen effizienten Weg geht, wenn man ihn eben vorher plant und sich dann auch dran hält. Also wie würdest du da die Richtung sehen? Passt du dich mehr den Indern an oder schaffst du es, sie dafür zu begeistern und zu inspirieren, dass man auch einen anderen Weg gehen kann?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang sicherlich so ein bisschen missionarisch unterwegs und habe es mal versucht, aber habe ich dann auch schnell aufgegeben. Ich glaube man reibt sich dann auch tatsächlich zu sehr auf, im Idealismus zu sagen, man kann jetzt eine ganze Organisation, und wir sprechen von fast 2000 Menschen, die wir hier in Indien bei uns angestellt haben, die 2000 Menschen alle umzuschiften und aus denen vom Ansatz her eine deutsche DNA durchzusetzen, das wird nicht funktionieren. Also wichtig ist wirklich, beide Welten miteinander zu verbinden. Und ich musste halt schon lernen, dass ich mich erstmal ganz, ganz bewusst, und das war auch eine schöne Reise, mehr auf die indische, auf den indischen Way of Doing Business einlassen musste, um mich dann halt auch erstmal selber zu finden in dem neuen System, in dem ich dann unterwegs bin, um daraus heraus dann ein Stück weit zu erkennen, was ist jetzt einfach nur anders oder wo ist das anders halt auch limitierend, um dann aber auch bewusst und klar meine Führungsmannschaft mit auf die Reise zu nehmen und vielleicht ein Stück weit mehr deutsches Denken mit reinzubringen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, haben wir das ganz gut hinbekommen bisher. Und ich kann gar nicht sagen, ob wir da jetzt irgendwie mehr Deutsch rangehen oder mehr Indisch rangehen. Am Ende des Tages versuchen wir wirklich beide Welten miteinander perfekt zu verbinden. Und ich glaube, auch nur dann sind wir wirklich erfolgreich in Indien, wenn wir beides miteinander verbinden können.
Es ist ja manchmal so wie bei einem sehr erfahrenen Bäcker, der macht einfach geniales Brot. Und wenn man ihn dann fragt, wie machst du das, kann er es irgendwie nicht erklären, weil es so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wenn du jetzt, sag ich mal, der als Anführer sozusagen der Bäcker bist und mal an deinen Führungsstil, deine Führungskniffe denkst und versuchst mal sichtbar zu machen, gibt es denn so ein oder zwei Kniffe, gerade wenn du dich mit den Leuten abstimmst, dass es dann auch um eine Verbindlichkeit geht, wenn man To-Dos vereinbart, dass sie dann auch rechtzeitig in der Qualität wie vereinbart abliefern. Gibt es da irgendwas, wenn du so drauf guckst, wo du vielleicht doch Muster erkennst, die du verwendest, um wirkungsvoll zu sein? Weil darum geht es ja am Ende des Tages, wirkungsvoll zu sein.
Also ich glaube, was das Thema Führung betrifft, habe ich mich jetzt nicht großartig geändert, weil es kommt von innen heraus. Ich würde meinen Führungsstil als klar, unternehmerisch, menschenorientiert bezeichnen. Gerade als menschenorientiert in einem kulturell diversen Umfeld ist wichtig, und da unterscheiden auch Nuancen,
ob man. Was ist für dich menschenorientiert?
Also menschenorientiert ist unter anderem natürlich das, also den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und dem Mensch dann auch nicht nur zuzuhören, sondern auch zu verstehen, wo er herkommt. Und wo er herkommt, kann natürlich total divers sein. Hier in dem Kontext ist es natürlich, aus welchem kulturellen Kontext der Mensch kommt und welches Paket er gerade mit sich schleppt aus dem Kontext heraus und wo da möglicherweise halt auch Konflikte aus unterschiedlichen Welten aufeinander zukommen. Also das ist für mich das Thema menschenorientiert. Jetzt im kulturellen Kontext muss man das natürlich stark berücksichtigen. Ja. Mhm. Okay. Mir ist wichtig natürlich jetzt auch dahingehend dann Richtung zu geben. Mhm. Im indischen Kontext Verantwortung einzufordern, Entscheidungen nicht endlos zu vertagen, gerade dann, wenn Situationen komplex oder unbequem sind. Das ist natürlich schwierig, auch wieder kulturell zu verstehen. Befindet man sich in der Schleife? Wann ist das indische Ja vielleicht dann auch mal ein Nein? Und da ist es natürlich wichtig, dass man auch ein Stück weit viel, viel näher dran ist an den Menschen. Und da komme ich wieder zum Thema menschenorientiert, als man es vielleicht jetzt aus dem deutschen Management-Kontext heraus gewohnt ist, zu sagen, ich schreibe jetzt eine E-Mail, schreibe das Ziel, das Datum und die Erwartungshaltung dahinter und lass dann einen Monat ins Land gehen. Das ist im indischen Kontext eher problematisch und schwierig. Also da muss man schon enger führen, viel, viel enger.
Auch über den beruflichen Alltag hinaus? Also bist du dann irgendwann auch so wie der Vermieter, der dann bei den Mitarbeitern durch die Tür fällt, weil sie offen ist? Also muss man sich auch privat treffen, um diese Verzahnung hinzukriegen? Oder reicht es, wenn man sich auf den beruflichen Kontext begrenzt?
Ich glaube, in Indien beruflich als auch privat. Vertrauen ist die Basis. Währenddessen es in Deutschland natürlich auch immer um Vertrauen geht. Das ist richtig und wichtig. Aber es wird viel mehr Energie und Zeit, gerade im Beruflichen jetzt auch, in das Beziehungsmanagement investiert. Also wenn ich einen Kunden zum ersten Mal treffe, dann sprechen wir überhaupt nicht über das Business. Dann sprechen wir erstmal über Familie. Und was jeder so für Werte mitbringt. Und ob diese Werte korrelieren, ob das zusammenpasst, dann trinkt man auch erstmal ganz bewusst ganz lange Tee, den indischen Chai. Und man trifft sich 2-3 Mal. Und erst dann wird entschieden, passt es zwischenmenschlich, ja oder nein. Und wenn es zwischenmenschlich passt, dann passt auch tatsächlich kein Blatt Papier mehr dazwischen. Und dann wird das Berufliche mit reingetragen. Das ist im privaten Umfeld ähnlich. Also wenn ich gesagt habe, auf der einen Seite wird einem schnell die Tür aufgemacht, die wird auch überhaupt nicht wieder zugemacht, aber ob man dann wirklich aufgenommen wird in den familiären Kern, in den engeren Kreis. Das hat halt auch mitunter damit zu tun, wie man sich bemüht. Und wenn man in Indien natürlich Anschluss finden möchte, neben dem beruflichen, auch im privaten, muss man viel, viel mehr Energie für das Thema Beziehungsmanagement und Vertrauen aufwenden, als wir das jetzt möglicherweise aus unserem deutschen Kontext herausgewohnt sind.
Also ich habe verstanden, dass man sich 2-3 Mal trifft und erstmal über alles Mögliche redet, bis man merkt, dass die Beziehungen und die Werte passen und dann geht so langsam in das Berufliche über. Das ist ja eine wahnsinnige Nichtgeschwindigkeit, also ein sehr langsames Vorgehen. Und auf der anderen Seite leben ja wir in einer Welt, wo wahnsinnig Druck ist, Ergebnisdruck, Geschwindigkeit, Wettbewerb. Wie passt das denn zusammen? Ihr seid ja nicht im Friede, Freude, Sonnenschein Paradies, sondern ihr habt ja auch all diesen Druck und diese, ich sag mal, kapitalistischen Strömungen, die jeden Tag auf uns einprasseln. Wie geht das zusammen? Ist das wirklich so tiefenentspannt oder wie gehen die Leute mit diesem Konflikt um? Oder ist es gar keiner?
Also es ist kein Konflikt in dem Sinne, weil ich glaube, es ist eine Analogie auch zu den Kernwerten unseres Unternehmens. Also hätte ich. Es geht um nachhaltiges Wachstum von Generation zu Generation, also jetzt nicht in Quartalszielen gedacht, sondern weit darüber hinaus. Und die Zeit, die ich am Anfang investiere, die ist dann im Vergleich, im Verhältnis eher belanglos, weil die Zeit, die ich gerade am Anfang investiere, die baut das Fundament für eine nachhaltige Zusammenarbeit. Im Idealfall über Generationen hinaus. Und insofern glaube ich, dass da überhaupt kein Widerspruch ist. Dadurch ist es auch viel, viel einfacher, mit dem gegenseitigen Vertrauen und der Wertschätzung, die man hat, auch durch schwierige Zeiten durchzusteuern.
Sprichst du ja Vertrauen an. Vertrauen sagen ja einige, braucht lange Zeit, bis es sich entwickelt. Wenn man viel reist, finde ich, merkt man aber auch das Gegenteil, nämlich Vertrauen entsteht in Bruchteilen von Sekunden, nämlich indem man sich entscheidet, in einer fremden Stadt zum Beispiel in ein Taxi zu steigen, vertraue ich ja auch der Person. Das heißt also, ich glaube, dass Vertrauen eher brutal schnell ist und deswegen auch ein Evolutionssprung für uns Menschen ist, dass wir mit wildfremden Leuten es schaffen, diese Vertrauensbrücke zu bauen und das Risiko bewusst einzugehen, möglicherweise auch enttäuscht oder verletzt zu werden. Wenn man jetzt, so wie du das darstellst, eine Kultur hat, die sehr auf Vertrauen basiert und wo man auf dieses Zwischenmenschliche achtet, das ist ja ein sehr werteorientiertes Miteinander und dann kommt das Geschäftsleben und dann kommt ja auch Geld ins Spiel. Und man sagt zumindest ja im deutschsprachigen Raum auch, bei Geld hört die Freundschaft auf und dann gibt's ja auch Konflikte, Enttäuschung, irgendwas, das menschelt eben. Und manchmal erlebt man ja auch in Deutschland, sehe ich das auch bei meinen Kunden, dass langjährige Partnerschaften auf einmal durch brutal kalte, rein rationale Entscheidungen einfach beendet oder aufs Spiel gesetzt werden. Gibt es dann solche radikalen Kurswechsel in Indien nicht? Also kann man sich darauf verlassen, dass wenn dann Probleme entstehen, man auch wirklich offen direkt miteinander spricht, um es zu lösen? Oder knallt das dann auch und es menschelt?
Also ich bin mir sicher, dass es diese radikalen Entscheidungen auch gibt. Aber ich glaube, die Ausschläge sind wesentlich geringer, als wir es tatsächlich jetzt in Deutschland oder aus Europa heraus gewohnt sind, sprich die Häufigkeit. Also ich kann jetzt auch nur wirklich aus meinen persönlichen Erfahrungswerten sprechen. 2013, 14 und seit 2022, 6 Jahre Indien. Der indische Markt in Summe ist natürlich sehr, sehr fragmentiert, wo oftmals tatsächlich auch wirklich eine Familie hintersteht, die einen kleinen Möbelhersteller, ein OEM führt und in der zweiten, dritten Generation weiterentwickelt und da dann wirklich ja eine Beziehungsebene bis zum Eigentümer üblicherweise besteht. Und da ist es tatsächlich wirklich so, dass die Beziehung über allem steht und das Finanzielle natürlich auch passen muss. Das ist klar, am Ende des Tages muss es ein Win-Win für beide Partner sein, wo man dann aber auch wirklich bereit ist, daran auch transparent zu arbeiten. Von daher glaube ich, in diesem fragmentierten Markt zählen Werte momentan und ich glaube auch in der Zukunft noch viel, viel mehr gemeinsame Werte als eine kurzfristige Gewinnverbesserung auf der einen Seite. Von daher ist das Miteinander aus dem beruflichen Kontext viel, viel stärker ausgeprägt, als wir es gewohnt sind in Deutschland.
Also ich habe in meinem Herzen zwei Stimmen, wenn ich über diese Themen nachdenke. Das eine ist so ein kindlicher Glaube, dass Unternehmen auch Wertegemeinschaften sind. Ich spreche dann im Positiven von so einem eingeschworenen Clan, ne, so wie früher in der Steppe. Es darf keinen Feind im eigenen Lager geben und man steht füreinander ein, im guten wie in schlechten Zeiten, und jeder leistet auch seinen Beitrag. Auf der anderen Seite ist dann aber die Realität da, dass Leute halt auch entlassen werden, wenn es nicht gut läuft, dass es Low-Performer gibt, die nicht Vollgas geben oder denen es auch egal ist, wenn eine Schlechtleistung mit ihrem Namen verbunden ist, die im Zweifel durch Kündigungsschutz und Co., ich sag mal, sich immer auf 50% plus 1 bewegen, sodass sie eben auch nicht zu kündigen sind und so weiter. Und da merkt man dann, okay, Unternehmen sind irgendwie dann doch Zweckgemeinschaften, weil es einen Arbeitsvertrag gibt, man tauscht Geld gegen Leistung. Und irgendwo in diesem Spannungsfeld gebe ich mir zumindest Mühe, immer nach dem Traum zu streben, dass es eben doch diese eingeschworenen Gemeinschaften ist. Wie erlebst du das denn bei euch in der Firma in Indien speziell?
Also, es ist eine eingeschworene Gemeinschaft, aber es ist auch eine sportliche Gemeinschaft mit ambitionierten Zielen. Und so würde ich tatsächlich auch die Gesellschaft in Indien beschreiben. Man kann sich das vorstellen, wenn es 1,4 Milliarden Menschen gibt, dann geht es halt auch darum, sich möglichst möglichst zu positionieren und zu qualifizieren für die wenigen tollen Jobs, die es im Land gibt. Sprich, da gibt es in Indien gibt es aus meiner Sicht wirklich ein grundlegendes Motiv, was sich unterscheidet von uns in der westlichen Welt. Man darf nicht vergessen, wo Indien herkommt, und dass es tatsächlich leider halt auch noch eine große Anzahl von ärmeren Menschen im Land gibt, die wirklich dafür Sorge tragen müssen, dass zu Hause auf dem Tisch was zu essen und was zu trinken kommt, um es mal ganz salopp zu sagen. Das, was wir jetzt aus unserer deutschen Perspektive ja vor 70, 80, 90 Jahren erlebt haben, das ist halt tatsächlich noch gang und gäbe in Indien bei einem Großteil der Bevölkerung. Und daraus resultiert natürlich eine intrinsische Motivation, immer ein Stück weit mehr zu machen, aus seiner Komfortzone herauszukommen, um einfach sicherzustellen, dass man gesehen wird als Talent, dass man gefördert wird innerhalb des Unternehmens oder halt auch, wenn man dort nicht weiterkommt, in einem anderen Unternehmen. Also sprich, das Thema Fluktuation ist auch wirklich eine große Herausforderung für uns. Und da geht es jetzt im Wesentlichen weniger um das Thema, habe ich jetzt eine tolle Work-Life-Balance im Unternehmen, sondern es geht vielmehr darum, werde ich in dem Unternehmen gefordert und gefördert, habe ich Aufstiegsmöglichkeiten, passt, dass das Einkommensniveau oder gehe ich dann doch mal eher nach links oder nach rechts. Das heißt, aus der Perspektive alleine haben wir ist ein deutlicher Wettbewerbsgedanke vorhanden, der dann auch wirklich dafür sorgt, dass jetzt auch auf oberen Schichten, da geht's halt eher um das Thema Prestige, Ansehen, auch selbst da dann ist größtenteils um das Thema Wettbewerb geht. Also die
Was meinst du?
Ich meine damit ganz konkret, also dass die Kids, die jetzt auf eine Schule gehen in Indien, die ihre Middle School abschließen, dass nach wie vor ein Großteil dieser Kids, wenn die Eltern sich das dann erlauben gehen, können, dass sie aus dem Land rausgehen, dass sie in London auf einer Schule sind, dass sie in New York studieren, dass die in Singapur studieren. Das ist vom Ansehen her nach wie vor sehr, sehr wichtig. Und die kommen dann zurück und haben eine entsprechende Qualifikation vorzuweisen und die wollen natürlich dann auch höher, schneller, weiter und in Summe ergibt sich dadurch ein Ecosystem, was total auf Wettbewerb aus ist. Also das ist schon so in Indien, ja.
Wie sieht's mit sozialer Absicherung aus, so Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, Elterngeld und sowas? Gibt's sowas oder ist man da mehr auf sich gestellt?
Ja, also ich glaube, man kann das jetzt nicht mit unserem Sozialversicherungssystem in Deutschland vergleichen. Es gibt eine Art Absicherung, aber die ist bei weitem nicht da, was wir so gewohnt sind. Also es gibt keine Arbeitslosenversicherung in dem Sinne. Wenn man nicht arbeitet, gibt's kein Geld. Es gibt eine Krankenversicherung, solange man angestellt ist. Wenn man nicht mehr arbeitet, hat man auch keine Krankenversicherung muss es dann den Arztbesuch aus der eigenen Tasche bezahlen. Also insofern ist das Sozialsystem in Indien bei weitem noch nicht da, vergleichbar zu dem, was wir so kennen aus unserem Umfeld heraus.
Ja. Ich wage mal eine scharfe Formulierung, aber sie ist lieb gemeint. Man könnte es ja auch andersrum formulieren, dass das Sozialsystem das gewünschte Verhalten verstärkt. Also bring dich ein, geh arbeiten und sei gut, weil dann passiert ja auch nichts.
Ja, könnte man so beschreiben. Auf der anderen Seite muss man halt auch gucken. Ich glaube, das Sozialsystem, was wir heute in Deutschland haben, das gab es so 70, 80 Jahren auch noch nicht. Und man muss erstmal dahin kommen, dass man einen gewissen Überschuss erzielt, der dann halt in die Sozialkassen einfließen kann. Und da ist Indien noch nicht. Insofern ist das halt auch die Realität.
Mhm. Ich habe mal was mit einem Auge aufgeschnappt. Ich habe in der Vorbereitung für unser Gespräch nochmal gesucht, ob ich die Quelle finde. Leider habe ich es jetzt nicht mehr gefunden. Aber ich beziehe mich jetzt mal auf meine Erinnerung und mal gucken, ob sie denn stimmt. Wenn nicht, korrigier es bitte. Ich meine, dass ich mal aufgeschnappt habe irgendwo, dass es wie so eine Art internen Wettbewerb bei Indien gibt, bei Hettich gibt, nämlich dass Indien, also Indien Hettich Indien, danach strebt, der größte Player, sage ich mal, in der Hettich-Gruppe zu werden. Ist das so wie so ein interner olympischer Geist, dass ihr in Indien sagt, jawohl, es gibt ja mehrere Hubs, sag ich mal, ihr seid ja in den USA unterwegs, in Europa, China und Indien, dass es da so ein Ranking gibt und dann auch so ein sportlicher Ehrgeiz entsteht oder habe ich das falsch aufgeschnappt?
Nee, das ist nicht da. Ich glaube, Indien entwickelt sich von innen heraus, aus dem Binnenmarktgedanken heraus. Man muss einfach sehen, 1,4 Milliarden Menschen sind plus minus 600 Millionen Menschen zwischen 18 und 32 Jahren alt, eine schnell wachsende Mittelschicht. Da haben wir natürlich aus einer gesamtunternehmerischen Perspektive schon den Anspruch, dann halt auch im Land zu sein, so nah wie möglich am Kunden zu sein und die Trends des Marktes mitzugehen, um uns da halt entsprechend zu positionieren. Und wenn das am Ende des Tages dazu führt, dass wir schneller wachsen als andere Märkte, dann ist das gut für das gesamte Unternehmen. Und daraus leiten wir natürlich dann auch unsere globalen Strategien ab, wenn es um das Thema Produktion zum Beispiel geht. Und hier geht es ja um viel globalere Themen, wie zum Beispiel seine Supply Chain auch abzusichern. Leider sehen wir ja heute, wo auf der globalen Landkarte überall Konflikte herrschen von verschiedenster Natur und wo wir halt auch Herausforderungen haben, was unsere Lieferketten betrifft. Und da versuchen wir uns natürlich logisch divers aufzustellen. Und bei einem großen Binnenmarkt wie Indien macht es natürlich dann halt auch durchaus Sinn, alleine darüber gewisse Investitionen wieder rechtfertigen und aus Indien heraus möglicherweise dann mehr und mehr dann halt auch in die Welt zu liefern. Von daher, internen Wettbewerb gibt es in dem Sinne nicht. Das sind einfach logische Entscheidungen auf einer globalen Landkarte. Und Indien ist ein Markt. Aus unserer Industrie heraus dürfen wir aber halt auch nicht vergessen, dass USA und China natürlich auch wahnsinnig attraktive Märkte für uns sind, wo wir auch weiterhin strategisch unser Auge drauf haben und auch weiterhin strategisch investieren. Und gleichzeitig natürlich Europa und insbesondere auch Deutschland unsere Homebase ist, wo wir wichtige strategische Kunden direkt um uns herum haben, unser Headquarter, und wir am Ende des Tages ausbalancieren aus einem globalen Kontext heraus, wo wir gerade was machen. Und ich glaube, darauf kommt es dann am Ende.
Mhm. Ja, du hast den Anteil der jungen Bevölkerung angesprochen. Ich habe mal geschaut, 2024 ist die Größe der Arbeitsbevölkerung in Indien vergleichbar mit China. Also sie sind ungefähr gleich auf. In der Größenordnung, die du genannt hast, also knapp unter einer Milliarde. Bis 2050, also 25 Jahre, wird Indien aber auf 1,13 Milliarden wachsen und bei China prognostiziert man einen Rückgang auf 0,745. Das heißt, Indien wird nur bezogen auf die Arbeitsbevölkerung 14,5% pro Jahr wachsen. Das ist natürlich gigantisch, weil man braucht ja, damit eine Gesellschaft vital bleibt, eben auch Nachwuchs. In Deutschland und in vielen anderen westlichen Nationen haben wir ja genau den anderen Trend. Es gibt immer weniger Kinder. Was würdest du denn sagen? Warum ist anscheinend Indien so ein kinderfreundliches Land, dass so ein hohes Bevölkerungswachstum dort stattfindet? Siehst du da Faktoren, die dir ins Auge springen, die das unterstützen?
Ja, ich glaube, also wenn man Parallelen zieht, obwohl Indien natürlich mittlerweile deutlich weiter ist als viele Länder im afrikanischen Kontinent, aber da sind natürlich auch wahnsinnig hohe Geburtenraten, wenn man Nigeria als Beispiel nimmt, wenn man da mal guckt, 2050 oder 2100, was da für Werte hochgerechnet werden, das ist Wahnsinn. Ich glaube, da jetzt wirklich die Realität mal gesehen, hat auch viel mit Bildung zu tun, nach wie vor, insbesondere in den ländlicheren Regionen. Währenddessen in Metropolitan Regions, also in den Metropolregionen wie jetzt Mumbai, Delhi, Bangalore, das sind ja alles Städte mit 20 oder mehr Millionen Einwohnern, die Inder nennen das Nuclear Families, also das sind dann halt das ist ein Pärchen mit maximal ein bis zwei Kindern. Das ist dann halt schon eher der Trend jetzt in Regionen in Indien, wo die halt weiterentwickelter sind halt als andere Regionen. Von daher glaube ich, dass es tatsächlich mit der Bildung zu tun hat, warum die Geburtenrate in Indien nach wie vor relativ hoch ist im Vergleich zu anderen Ländern. Mhm. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass the cost of living, also sorry, manchmal verliere ich wirklich mein Vokabular, Lebenshaltungskosten, natürlich in Europa, auch in China mittlerweile so hoch sind, dass beide Lebenspartner idealerweise Vollzeit arbeiten und das natürlich auch ein Motiv wird, warum man nur ein Kind oder möglicherweise gar kein Kind in die Welt setzt. Währenddessen in Indien, und das ist schon was Schönes in der Kultur, das ist vielleicht auch ein Argument, da bin ich bei dir, da ist es dann halt, wie es in Deutschland mal gang und gäbe war, vielleicht vor 50, 60, 70 Jahren, dass Oma und Opa und die ganze Familie im Idealfall unter einem Dach leben und dann trotzdem ermöglichen, dass Mann und Frau zusammen arbeiten können und Oma und Opa dann auf die Kinder zu Hause aufpassen. Sprich, man hat da ein ganzes Supporting System um sich herum und kann den Kopf dann halt befreit, kann man in den Alltag gehen. Und dann trifft man die Entscheidung, vielleicht doch mal ein, zwei Kinder mehr in die Welt zu bringen. Also von daher, ich glaube, in einer Wohlstandsgesellschaft, in der wir unterwegs sind, in vielen Teilen Europas und in der westlichen Welt, ist es leider so, dass wir halt aufgrund der Lebenshaltungskosten teilweise gar nicht mehr die Möglichkeiten haben, währenddessen das in Ländern wie in Indien dann doch noch anders ist.
Ja. Mhm. Stichwort Kinder. Du bist ja auch damals, 2013, nicht alleine nach Indien, sondern du hast ja auch Familie gehabt. Wie viel wart ihr, als ihr rüber seid?
Wir sind zu zweit rüber. Zu der Zeit war ich auch noch nicht verheiratet. Das war dann tatsächlich ein Abenteuer zu zweit, was auch schön war. So konnten wir wirklich Indien jetzt ohne den Ballast von Kleinkindern, das ist ja doch nochmal ein deutliches anderes Abenteuer, was wir dann später erleben durften, durften wir Land und Kultur und Mensch kennenlernen, waren logistisch dann halt auch entsprechend flexibler aufgestellt, was auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung war. Als wir dann 2022 wieder zurück nach Indien gekommen sind, sind wir nicht mehr zu zweit, sondern zu viert nach Indien gereist. Sprich, in der Zwischenzeit sind zwei gesunde Jungs dazugekommen, Zwillinge, die in Prag geboren wurden, in Tschechien, und die mittlerweile 8 Jahre alt sind oder 8 Jahre alt werden jetzt im Juni. Mhm. Die voll gesettelt sind jetzt hier auch in Indien, in Mumbai auf eine internationale Schule gehen. Viele internationale Freunde haben, aber insbesondere auch viele indische Freunde haben und sich auch sehr, sehr wohlfühlen hier.
Was würdest du denn sagen, wenn man mit Kindern, mit kleinen Kindern nach Indien oder Mumbai zieht und dort lebt, was sind denn so die wesentlichen Herausforderungen? Das ist ja wahrscheinlich ein völlig anderer Alltag, als wenn man hier in einem kleinen Städtchen wohnt und im Zweifel zu Fuß zur Schule geht. Ja. Was sind so die herausstechenden Punkte da für dich? Was ist da
für dich? Also ich glaube, anders? Also Indien ist ja ein Riesenland. Ich sage mal, Indien ist vergleichbar mit Europa. Also von den Sprachen her, von der Kultur her, von dem Schlag Mensch her. Es gibt ja durchaus auch Ecken in Indien, wo man tatsächlich in einem kleineren, beschaulicheren Umfeld aufwachsen kann, wo man dann auch zu Fuß zur Schule geht. Also ähnlich zu dem, was wir gewohnt sind. Aber in Mumbai ist das schwierig. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich die größte Umstellung gewesen, diese Freiheit zu haben. Ich mache meine Tür auf und gehe in meinen eigenen Garten und aus dem Garten heraus, idealerweise zu Fuß oder mit dem Fahrrad, mache ich jetzt eine schöne Fahrradtour in die Natur. Das ist natürlich in einer Großstadt wie Mumbai, aber wie in vielen anderen Metropolen in der Welt ebenso natürlich schwierig. Also der Freiheitsgrad ist deutlich limitierender und dann kommt natürlich das Verkehrschaos hinzu. Also selbst wenn man es zu Hause in den eigenen 4 Wänden schön hat, heißt es nicht, dass man sich frei auf den Bürgersteig bewegen kann. Den gibt es oftmals gar nicht. Man ist direkt voll im Verkehr. Das war dann für unsere Jungs sicherlich die größte und schwierigste Umstellung tatsächlich. Sprache weniger, weil sie sind in einem englischsprachigen Umfeld groß geworden. Das Essen, natürlich sehr, sehr scharf. Da war selbst die Pizza, die man sich bestellt, Pizza Margherita, die war dann scharf, weil die Grundsubstanz, die Tomatensoße mit Chili angewürzt wurde. Das hat dann doch tatsächlich eine Zeit lang gedauert. Ehrlich gesagt, bis heute, sogar nach 4 Jahren, ist die Würze, die Schärfe, die indische Spice, der Challenge die Jungs nach wie vor, ja.
Was treibt dich als Vater von 2 8-jährigen Jungs um? Was bereitet dir vielleicht auch Sorgen, wenn du so an die Kids oder das Umfeld denkst, in dem sie groß werden?
Also natürlich hat man auch immer Sorgen, aber ich sehe auch tatsächlich eher die Möglichkeiten, Kinder zu erziehen in einem Umfeld, was multikulturell ist. Mit Kindern, die aus der gesamten Welt kommen. Wir haben in der Schule haben wir über 60 Nationen. Ja. Das ist durchaus beeindruckend und schön dann auch zu sehen, wie vorurteilsfrei die Jungs in dem Umfeld groß werden und da Hautfarben, kulturelle Hintergründe überhaupt keine Rolle spielen. Und das ist ein unschätzbarer Mehrwert in der heutigen Welt. Und gleichzeitig dann halt auch ja mehrsprachig aufwachsen und dadurch natürlich auch ja ein ganz anderes Weltbild bekommen und nicht nur aus einem Silo heraus gedacht, aus Deutschland heraus die Welt zu sehen, sondern aus einem anderen Land heraus auch sein eigenes Herkunftsland heraus mal zu sehen und zu bewerten, finde ich für die Kids, das ist einfach eine einmalige Möglichkeit und öffnet halt auch Türen für die Zukunft, was auch immer sie mal machen möchten und wo auch immer auf der Welt sie das machen möchten, sind sie dadurch natürlich viel, viel flexibler und breiter aufgestellt.
Absolut. Also was du da ansprichst, ist ja die soziale Gleichwertigkeit von Menschen, das einfach zu lernen, dass egal wo du herkommst oder in welche Himmelsrichtung du betest, jeder Mensch gleich wert ist und dass man ja nicht mit allem einverstanden sein muss, aber auch lernt, die Dinge dann mal so stehen zu lassen und mach's nicht so wichtig, ne, wenn man so auf Unterschiede prallt, sage ich mal. Gleichsam, und jetzt komme ich nochmal auf deinen sportlichen Geist, auch im beruflichen Kontext als Anführer spielst du ja, du hast es ja vorhin selber gesagt, auch ergebnisorientiert. Das heißt also eine soziale Gleichwertigkeit kann man ja machen, respektvoll miteinander umgehen, aber sobald es jetzt ums Spiel geht, dann wollen wir auch gewinnen. So habe ich dich kennengelernt und du hast ja auch mal selber gesagt, dass für dich erst die Klarheit kommt und dann die Harmonie. Da würde ich gerne mit dir nochmal reinschauen. Also dieses Anspruchsvollsein, dieses Gewinnenwollende, das hat ja auch was, gerade wenn man sagt Klarheit und Vorharmonie von einer Streitkultur. Ich merke das in Deutschland, da wird uns zwar immer im Ausland gesagt, wir seien sehr direkt, aber in den Unternehmen selbst ist das Thema Streitkultur noch extrem ausbaufähig. Da gibt es vielleicht mal vorsichtig eine Diskussionskultur, aber selbst zum Beispiel zwischen Geschäftsführung und erster Führungsebene erlebe ich regelmäßig, dass man die Hierarchie eben nicht nach oben pinkelt, das heißt sehr viel Zurückhaltung, man spricht die Dinge nicht klar aus, aus Sorge davor, dass diese Klarheit gegen einen verwendet wird. Wie ist das denn in deinem Umfeld in Indien, Stichwort Klarheit vor Harmonie und Streitkultur? Lebst du das da so, wie man das als Deutscher in Anführungszeichen macht oder gehen die Inder da nicht mit oder wie ist da so das Thema Streitkultur bei euch?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Deutscher so mache. Also ich mache es auf meine Weise. Ich glaube einfach jetzt aus dem sportlichen Kontext heraus, aus dem professionellen, beruflichen Kontext, aus dem familiären Kontext heraus, was elementar wichtig ist, ist das große Ganze, das Übergeordnete. Und was meinst du damit? Solange das große ganze übergeordnete Ziel nicht klar ist, weiß man nicht, wofür man sich in dem Moment dann auch einsetzt. Sobald man einen Konsens getroffen haben auf die zukünftige unternehmerische Ausrichtung oder auf das Projekt, was wir unbedingt jetzt gewinnen möchten, dann haben wir Klarheit zu dem, was wir möchten. Und das ist im Sport die Klarheit, die man hat, bevor man in der Saison startet, wenn man jetzt vom Fußball spricht und sagt, wir wollen die Klasse halten oder wir wollen die Champions League oder wir wollen die Meisterschaft gewinnen. Da committen wir uns alle drauf und dann weiß man auch, wofür man sich einsetzt und wofür man sich streitet. Und das ist aus meiner Sicht der elementare Punkt und der ist kulturell übergreifend. Das ist egal, in welchem kulturellen Kontext man unterwegs ist. Ist es wichtig, dass man, sobald man feststellt, objektiv, subjektiv, dass es Abweichungen von dem Kurs gibt, so schnell wie möglich dann halt das Kernteam zusammenzubekommen und dann mit offenem Visier auf einer sachlichen Art und Weise über diese Abweichung zu sprechen. Und daraus kann es durchaus mal Konflikte geben, was aus meiner Sicht vollkommen okay ist. Und dazu lade ich dann tatsächlich auch ein, weil wir wissen, wofür wir uns einsetzen. Und dafür lohnt es sich tatsächlich dann auch zu streiten. Absolut. Mhm.
Du hast vorhin ja auch das Thema Fluktuation erwähnt, dass wahnsinniger Druck, sage ich mal, von der Mannschaft kommt, dass die Bock haben, auf Wohlstand und vorwärts zu kommen. In Deutschland hatten wir ja auch so einen Arbeitnehmermarkt und ich habe zumindest in meinen Stichproben eine deutliche Tendenz wahrgenommen, dass Führungskräfte vorsichtiger geworden sind mit Klarheit, weil man möchte auch nicht zu unbequem sein, nicht zu anspruchsvoll sein, weil man könnte ja Leute verprellen und wenn der dann geht, weil ihm das hier zu anstrengend ist, dann müssen wir eine neue Person finden, la la la. Auf der anderen Seite geht es aber ja nur, erfolgreich zu sein, wenn man Klarheit auch vor Harmonie setzt. Und auf der anderen Seite, du hast vorhin ja gesagt, nicht nur fördert, sondern auch fordert. Und das aber in dem Spannungsfeld der hohen Fluktuation, dass die dann sagen, puh, du, wenn mir das hier nicht gefällt, dann gehe ich irgendwo anders hin. Wie gehst du denn damit um? Hältst du da klare Linie und den Kurs? Bist du anspruchsvoll? Forderst du und Klarheit vor Harmonie? Oder merkst du, dass die Sorge vor der Fluktuation dich dann doch auch manchmal weicher werden lässt?
Also ich glaube, man sollte niemals angstgetrieben sein in seinen Handlungen und seinen Entscheidungen, weil dann geht es meistens in die Hose und ist auch oftmals von der Entscheidung her weniger nachhaltig. Von daher würde ich schon sagen, mit aller Konsequenz, auch wenn ich das gerne weicher formulieren würde, nur da fehlt mir gerade das Vokabular für, mit aller Konsequenz, wenn das Große und Ganze klar ist, weil am Ende des Tages weiß man, wo man hin möchte. Idealerweise hat man das richtige Team dann auch, das Winning-Team dafür zusammen, was sich gegenseitig unterstützt und was halt auch bereit ist, über gewisse Widerstände sich hinwegzusetzen und auch mit Druck umzugehen. Weil am Ende des Tages geht es ja auch wirklich um den Mindset, das Große und Ganze, was die Klarheit, die muss da sein, was man erreichen möchte. Und da aus dieser Klarheit heraus wird es oftmals halt auch oft greifbar, dass der Weg möglicherweise nicht der einfachste ist und dass es genau hier auf das Team ankommt und dass man sich gegenseitig in seinen Stärken ergänzt, auch pusht, aus der Komfortzone heraus zusammenkommt und dass auf dem Weg, dass man möglicherweise den einen oder anderen dann mal verliert, das ist natürlich schade. Idealerweise kommen wir alle gemeinsam über die Ziellinie und das ist auch immer das übergeordnete Ziel tatsächlich. Aber ist natürlich auch eine Illusion. Also am Ende des Tages laden wir jeden dazu ein, Teil des Großen und Ganzen zu sein. Wenn aber der eine oder andere auf dem Weg dann sagt, ich orientiere mich jetzt mal nach links und rechts, dann ist das halt auch eine Erkenntnis, mit der man umgehen muss. Also von daher sollte man dem Druck nicht erliegen, dass man Angst hat vor einer externen Fluktuation auf dem Weg zur Zielerreichung, weil ich glaube, das verlangsamt am Ende des Tages.
Mhm. Während du so sprichst, also ich verstehe, was du meinst, dass das nicht so hart klingen soll, aber faktisch ist es ja dann die Konsequenz oder das konsequente Verhalten, nennen wir es mal so, das klingt vielleicht schon ein bisschen netter. Mir fiel noch ein, das Wortpaar rigoros zu sein, aber nicht rücksichtslos. Und ich muss jetzt auch nochmal denken an das, was wir vorhin besprochen hatten, da hast du ja erzählt von dieser Vision von Indien, Viksit Bharat, das ist ja auch rigoros. Also zu sagen, wir wollen die Nummer 3 in der Welt sein, das ist ja nicht irgendwie Rumgeplänkel, sondern das ist rigoros. Da muss man auch die harten Handlungsstränge konsequent wie ein Berserker einschneiden, sonst kommt man nicht vorwärts, aber eben nicht rücksichtslos sein. Und dieser, man könnte auch einfach nur sagen, der Wille muss da sein, ne? Wo ein Wille, da ein Weg. Und absolut. Wenn man eben nicht 100% dahinter steht, dann eiert man rum und macht alles halbherzig und kommt nicht richtig vorwärts, ne?
Absolut.
Ich würde gerne an der Stelle nochmal eine Sache mit dir checken. Ich kenne mich in Indien nicht so aus, aber das, was ich von indischen Kollegen, die ich mal kennengelernt habe, hier auf dem Weg gehört habe, ist, dass es wohl eher eine Top-Down-Kultur in Indien noch gibt, ja, als Bottom-Up. Das heißt also, wenn ich so eine Streitkultur haben will, und es wäre Top-Down, das heißt, dann ist es ja so, dass man eher empfangen will, eine klare Ansage, aber nicht sich selber positioniert und mal eine kontroverse Meinung vielleicht kundtut. Bestätigst du das so oder wie würdest du die Kultur bei den Menschen aktuell empfinden?
Also ich glaube, es ist tatsächlich nach wie vor sehr, sehr stark top-down geprägt, das Land. Du hattest das mit den Umfragewerten gut beschrieben. Also die Umfragewerte vom Modi, die sind gut. 70% hattest du, glaube ich, gesagt.
Ja, genau. 71, ja.
71%. Weil er wird im Endeffekt in seiner Rolle auch wirklich als Gottfaser angesehen, der fürs Land einsteht. Und das sind auch, damit sind auch durchaus Gefahren verbunden. Also ihm folgen die Menschen. Ich will nicht sagen blind, aber mit einem Grundvertrauen. Und insofern ist es wichtig, dass man jetzt, wenn man oben ist, wenn man jetzt einen Modi als Beispiel nimmt oder jemanden, der ein Unternehmen führt, wenn man mich als Beispiel nimmt, in Indien, in dem kulturellen Kontext, dass man schon insbesondere auf der Management-Ebene keine Boundaries hat, keine gesellschaftlichen Strukturen hat, die zwischen jemandem stehen, sondern dass ein erweiterter Managementkreis, ein erweiterter Führungskreis um einen drumherum ist, der einem halt auch sein Verhalten, seine Entscheidung dann auch wirklich mal zurückspiegelt, kritisch hinterfragt, in Frage stellt, offen in den Diskurs geht. Alles natürlich abgeleitet aus dem großen ganzen Bild. Auch da wieder das Thema Bharat, also die 2047 Strategie von Indien. Das ist das große Übergeordnete, woraus sich dann Unterziele ableiten. Und ein Team, was dahinter steht, was sich dann halt auch wirklich ungefiltert dafür einsetzt und reflektiert. So, und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Ebene aufbaut. Die gab es jetzt hier in dem Unternehmen, weil hätte ich in Indien in der Vergangenheit auch weniger, da war es sehr, sehr stark top-down übers alte Management getrieben. Mit einem Team, was dahinter steht, und wir haben das mittlerweile so umgedreht, dass es wäre jetzt eine Illusion, wenn ich sagen würde, dass jeder jetzt offen seine Meinung sagt, aber dass wir zumindest einen erweiterten Kreis haben, einen Führungskreis, wo es tatsächlich auch wirklich so fortgelebt wird. Und aus diesem Führungskreis heraus gibt es dann wieder Netzwerke darunter, und so kaskadiert sich das durch die gesamte Organisation hinweg, so dass man schon ein gutes Gespür dafür bekommt, wo stehe ich jetzt wirklich an der Basis? Es ist ein bisschen anders, als wir es in Deutschland, aus Deutschland heraus gewohnt sind, wo wir ja mehr und mehr hierarchiefrei unterwegs sind. Aber am Ende des Tages haben wir schon noch den Finger am Puls, was auch ganz, ganz wichtig ist.
Du warst ja in Indien, warst dann weg und bist wiedergekommen. Und das Wiederkommen liegt ja daran, dass es einen Generationswechsel gab bei euch in der Führung des Landes Indien. Und dein Vorgänger war ja eine sehr starke prägende Persönlichkeit. Und jetzt kommst du, hast sozusagen dort diese Fußstapfen, die er sehr massiv hinterlassen hat. Und auch noch als, ich sag mal, ja, schon Neuling, auch wenn du schon mal da warst, aber trotzdem Neuling in dieser Kultur. Was würdest du denn sagen, sind so die Schlüsselkniffe gewesen, die du hingekriegt hast, um ja nicht diese Fußstapfen zu füllen, sondern eine neue Ära einzuleiten, die dann eben durch deinen Geist geprägt ist?
Ich glaube erstmal die Erkenntnis, dass diese Fußstapfen nicht gefüllt werden müssen, sondern zu sagen, ich habe meine eigenen Schuhe und die bringe ich jetzt mit nach Indien und da wachsen wir jetzt alle gemeinsam rein in dieses Paar Schuhe. Und ich glaube, die Klarheit zu Beginn war wichtig, bevor ich meine Reise angetreten habe. Die Klarheit habe ich tatsächlich auch, das war im Wortlaut genauso, wie du es gerade gesagt hast, auch gegenüber dem Team, beim Antritt, in meiner Antrittsrede im Sinne von, da stehen jetzt große Schuhe, die lassen wir da auch mal stehen und ich bringe meine eigenen Schuhe mit. Also das war wirklich auf der Tonspur genau so. Das ist das eine. Das andere, Vertrauen aussprechen. Also ich habe von Beginn an dem Team, was da war, auch ohne ohne die Strukturen, die hätten da sein sollen, habe ich den Menschen das Vertrauen ausgesprochen, dass das die richtigen Menschen im Unternehmen sind, wohl wissend, dass wir nicht future ready waren. Bei allem Guten, was wir gemacht haben in Indien, war die Abhängigkeit von einzelnen Personen einfach zu groß und die Skalierung dadurch dann halt auch gefährdet. Nichtsdestotrotz oder insbesondere deshalb war es sehr, sehr wichtig von Beginn an jedem Einzelnen das Vertrauen auszusprechen, dass jetzt nicht der Deutsche hier hinkommt und erstmal alles grundlegend in Frage stellt und alles grundlegend ändert, sondern wir gehen erstmal gemeinsam auf die Reise. So. Das waren so die zwei wesentlichen Faktoren, die mir am Anfang enorm geholfen haben.
Das glaube ich. Und ich meine, in dir steckt ja auch ein Sportler, ne? Wir haben ein paar Mal zwar Sport nur indirekt erwähnt, aber du hast ja auch ein ambitioniertes sportlichen Hintergrund. Was hast du denn gemacht? Und vor allen Dingen, was von diesem ambitionierten Sportlergehen, sage ich mal, steckt denn heute noch im beruflichen Anführer in dir?
Also ich habe Fußball gespielt. Beim SV Meppen lange Zeit Fußball gespielt. Die sind jetzt gerade wieder in die dritte Liga aufgestiegen. Das verfolge ich immer noch gerne. Ist aber halt auch schon sehr, sehr lange her. Dieses Winning Mindset ist natürlich was glaube ich, jeder Sportler, sei es ein Einzelsportler oder ein Teamsportler, in sich hat. Das ist natürlich was mich jeden Morgen bewegt, wenn ich aufstehe, im Sinne von immer sich und das Team immer ein Stückchen besser zu machen, sich ein ganz klares Ziel zu setzen, wofür man sich einsetzt, und da drumherum dann halt auch sein High-Performing-Team, sein Winning-Team aufzubauen, über das Team dann halt auch mit der Klarheit zu den einzelnen Rollen, zu den einzelnen Stärken, an dem großen Ganzen zu arbeiten. Das ist was man gelernt hat im Sport, was sich absolut eins zu eins auch ins Berufliche übertragen lässt, um natürlich dann halt auch mit Drucksituationen umzugehen. Also auch wenn es mal nicht läuft, die Ruhe zu bewahren, an seine Stärken zu glauben, an die Stärken des Kollektivs zu glauben nicht am großen Ganzen aufzugeben. Also das sind Werte, die sich eins zu eins auch ins berufliche Leben übertragen lassen.
Ja, das, was du da beschreibst, war ja vor allen Dingen auch das Thema Selbstführung. Also, dass du dich selber da auch, ich sag mal, im Griff hältst und auf Spur hältst. Dein Job ist ja nicht nur in Mumbai zu sein, sondern wie viele Länder verantwortest du und wie hoch ist so dein Reiseanteil in deinem Job?
Also grundsätzlich bin ich sehr, sehr stark vernetzt, auch mit unserer Holding in Kirchlengern in der Nähe von Herford, und habe sehr, sehr viele Themen auch auf einer globalen Ebene. Wenn wir jetzt von einer Region sprechen, die ich verantworte, dann ist das durchaus komplex. Also es sind fast 65 Länder. Das ist der afrikanische Kontinent. Dann ist es Middle East, also mit zum Beispiel Dubai, Ägypten, solche Märkte bis hin zu SAARC. SAARC ist, Indien ist ein Teil des SAARC. Da sind aber auch noch andere Länder wie Bangladesch, Nepal, Sri Lanka, die dazugehören. Mein Reiseanteil ist ehrlich gesagt enorm. Ich habe bestimmt 120, 130 Flüge im Jahr. Ebenso viele Hotelübernachtungen, und allein in Indien ist es Wahnsinn. Man fährt kaum mit dem Auto oder den Zug. Man muss meistens fliegen, weil das oftmals Verbindungen sind, wo man mindestens 6-7 Kilometer unterwegs ist, und da nimmt man bevorzugt eher das Flugzeug tatsächlich.
Also Stichwort Winning Mindset und High Performance, um dich selber vital zu halten, vital sowohl körperlich als auch geistig, seelisch. Was machst du da, um dich im vollen Saft zu halten bei diesem, ja, nicht nur, ich sag mal, anspruchsvollen Job, sondern auch der ganzen Reiselogistik?
Ja, Sport. Noch mehr Sport. ich sage immer, dabei geht es ja nicht nur um die körperliche Fitness, sondern insbesondere um die mentale Fitness. Ich persönlich habe mir leider, deswegen musste ich frühzeitig dann halt auch meine Fußballkarriere an den Nagel hängen, habe mir zweimal das Kreuzband gerissen, da war ich gerade 20, 21 Jahre alt. Dann war der Traum vorbei. Nichtsdestotrotz habe ich dann, solange wie es eben ging, noch weiter Fußball gespielt. Irgendwann kommt man dann in ein Alter, wo das dann halt auch schwieriger wird. Ich mache eigentlich jeden Tag etwas. Also ich gehe nach wie vor gerne joggen, ich gehe ins Fitnessstudio, ich mache tatsächlich auch, ich habe vor 2 Jahren mit Kickboxen angefangen, was extrem befreit, also körperlich und seelisch, und dann halt den positiven Nebeneffekt hat, dass man auf einmal wieder super beweglich wird. Insofern versuche ich tatsächlich ohne Kompromiss, und das ist auch eine Willensfrage, jeden Tag was zu machen. Und auch wenn ich am Reisen bin, meine Laufschuhe, die sind immer dabei. Und wenn das bedeutet, dass ich abends um 10, 11 Uhr ins Hotel komme, dann geht es trotzdem noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde aufs Laufband. Oder halt dann morgens früh, bevor ich dann ins Büro fahre oder zum Kunden fahre. Also da mache ich keine Abstriche, weil ich glaube tatsächlich, ohne das, das Reisen, das verlangt extrem viel vom Körper ab. Der Stress, auch wenn er positiv ist, verlangt sehr, sehr viel von der mentalen Gesundheit ab. Und ich kompensiere das über Sport und natürlich dann auch die Kids, die Familie. Ja. Mhm. Die viel Energie geben.
Das heißt, wann stehst du in der Regel morgens auf?
Also in Indien, das Schöne ist, wenn ich in Indien unterwegs bin, da ist keiner vor 9:30 im Büro. Deswegen muss ich nie zu früh aufstehen. Aber in der Regel stehe ich um 6 Uhr auf gehe aber auch selten vor 11.30 Uhr, 12 Uhr ins Bett. Also ich brauche Gott sei Dank nicht mehr als 6,5 Stunden Schlaf und komme damit sehr, sehr gut klar. Ich habe einen sehr tiefen Schlaf.
Mhm. Sport machst du dann eher morgens und hast es abgehakt als abends, nee, wo du nicht weißt, wie der Tag läuft, oder machst du es lieber abends?
Ich mache es lieber abends tatsächlich. Wenn ich es kann, mache ich es abends auf jeden Fall. Weil ich alles, was ich so durch den Tag dann mit mir schleppe, verarbeiten kann und auch das Negative, wenn es was Negatives gab, dann halt auch aus meinem Kopf wieder rauslassen kann. Insofern lieber abends. Ich bin kein Mensch, der sich gerne aufs Sofa setzt und einen Fernseher anschaltet. Also da bin ich zu unruhig für.
Kann ich verstehen. Und nochmal zum Thema Selbstführung. Gibt es Fokusziele, die du dir regelmäßig so vor Augen hältst? Und wenn ja, was ist so für dieses Jahr dein Fixstern am Horizont? Oder wie führst du dich da selber, um fokussiert und wirkungsvoll zu bleiben? Und nicht im Tagesgeschäft Tornado, sage ich mal, unterzugehen.
Also Selbstführung ist tatsächlich das, also aus dem Sportlichen heraus, natürlich wirklich die Tagesziele und der Anspruch zu sagen, okay, ich versuche jeden Tag ein bisschen was zu machen, um halt einfach körperlich, mental fit zu bleiben. Ich nehme mir jedes Jahr vor, auch ich würde unwahrscheinlich gerne mal ins Himalaya, also das ist mein Traum, mal so eine Trekking-Tour mitzumachen zum Everest Base Camp. Ich bin da schon mal gewesen auf 5500 Meter. Allerdings habe ich da damals den bequemen Weg mit einem kleinen Flugzeug gemacht und bin dann die letzten Meter hochgelaufen. Das kann man mittlerweile machen, ist sehr, sehr touristisch. Aber ich würde es gerne mal zu Fuß komplett machen. Das sind allerdings 13, 14 Tage, die man sich dann Zeit nehmen muss. Und im Sinne der Selbstführung würde ich mir es mir selber mal wirklich gerne wünschen, dass ich mir die 14 Tage mal nehmen kann. Aus Kathmandu heraus in Nepal zum Everest Base Camp hochgehen kann. Das ist so mein Traum für dieses Jahr. Muss ich mal gucken, ob ich es schaffe.
Base Camp oder auch bis hoch an die Spitze dann?
Also wenn mein Knie es zulassen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, sogar bis hoch an die Spitze. Aber das ist eine Illusion, das kriege ich mit meinem Knie nach den 2 Kreuzbandrissen leider nicht mehr hin.
Ja, wahrscheinlich schwierig.
Aber mal zum Basecamp, das ist dann auch nicht mehr als eine sportliche Wanderung tatsächlich. Man hat dann eher mit der Höhe zu tun, als dass man da körperlich.
Ja, genau.
Aber landschaftlich wunderschön.
Du hast Zeit angesprochen. Zeit ist ja endlich. Und je älter man wird, desto mehr merkt man, dass dann doch mehr Zeit vielleicht schon hinter einem liegt als irgendwann vor einem. Du hast gesagt, du würdest dir gerne mal selber diese 13, 14 Tage gönnen. Wie lange machst du sonst Urlaub im Jahr? Was ist da so der Schnitt?
Also ich bin Gott sei Dank, also mir macht mein Job Spaß. Mhm. Das ist positiver Stress. Und von daher ist es, und insbesondere in Indien muss man sich darauf einlassen, dass man wirklich 24/7 verfügbar ist. Es ist völlig normal, dass man dann am Samstag oder Sonntag von einem Kunden angerufen wird. Es ist völlig normal, dass man sich auch mal zum Kaffee trifft oder zum Frühstück trifft. Dass der Kunde auch nach Hause kommt, in die eigenen vier Wände. Also da sind Sachen, da lässt sich der Job nie los, gedanklich. Also das muss man einfach akzeptieren für sich. Und wenn man das für sich akzeptiert hat, dann ist es auch in Ordnung, wenn man das Berufliche und Private dann halt auch so verbindet, dass man selbst im Urlaub hier und da immer mal was macht, also auch erreichbar ist. Und für mich ist das in Ordnung. Von daher, meine Antwort auf deine Frage ist, also so wirklich richtig mal jetzt zwei Wochen gar nichts machen, das ist schon Jahre, das liegt schon Jahre zurück. Das muss man nicht gut finden. Für mich ist es ein Stück weit Lifestyle und es ist absolut okay. Aber was ich schon mache, ist, dass ich mir immer mal wieder, wenn ich jetzt gerade durch meine viele Reiserei, wenn das jetzt ein Wochenende ist, was sich da überbrücken lässt und ich bin gerade an einem schönen Ort, dann kann ich meinen Akku halt auch sehr, sehr schnell nach wie vor innerhalb von 48 Stunden mal so richtig randvoll wieder auftanken und dann wieder mit voller Energie ins Tagesgeschäft reinfallen.
Ja, du warst ja, hast mir, bevor wir das Gespräch heute gestartet haben, kürzlich unterwegs und hast eine Temperatur erlebt, die jenseits dessen ist, was wir zumindest hier so als Sommer kennen. Erzähl mal kurz, ja. Wo warst du und wie heiß war es da?
Also ich war in Rajasthan, das ist nordwestlich gelegen in Indien, zwischen Mumbai und Delhi, in einer Stadt, die heißt Jaipur, die dadurch geprägt ist, dass da wunderschöne Ausflugsziele sind, eher kulturell von der Architektur her, aber auch landschaftlich kann man da viel machen. Und ich habe an dem Sonntag auf dem Rücken eines Elefanten gesessen bei 47 Grad in der Sonne und das war dann doch ein bisschen viel und danach war ich auch ziemlich kaputt. Aber das geht tatsächlich noch von der Temperatur her. Ich hatte vor gut anderthalb Jahren das erste Mal die Möglichkeit, nach Riad zu fliegen, also in Saudi-Arabia. Und da hatten wir, das war im Juli, also im Hochsommer, da hatten wir im Schatten Temperaturen von 53 Grad. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Also das war dann schon extrem heftig und da hat man auch tatsächlich auf den Straßen keinen Menschen mehr gesehen. Aber das war auch eine spannende Erfahrung.
Das glaube ich. War zumindest nicht so viel Stau, ja. Und so 47 Grad, wenn dich das dann umhaut, das gönnst du dir dann aber schon, wenn dein Körper dir signalisiert, du brauchst jetzt eine Pause. Bist du nicht blindwütig, zwar rigoros, aber nicht rücksichtslos und nimmst dann auch einen Gang raus?
Also ich glaube, das habe ich aus dem Sport tatsächlich gelernt, besser auf seinen Körper zu hören. Was ich in der Vergangenheit weniger gemacht habe, deswegen auch die Verletzung, wo ich gesagt habe, da musst du jetzt durch und bin ich die falschen Kompromisse eingegangen, was dann in jungen Jahren dann halt auch Einfluss genommen hat auf meine körperliche Gesundheit. Und durch den Sport lernt man seinen Körper besser kennen und absolut bin ich bei dir. Da gibt es, wenn es Signale gibt, der Körper meldet sich, dann muss man sich halt auch wirklich die Auszeit gönnen.
Absolut. Ja, und Stichwort Lebenszeit ist endlich und deswegen wertvoll. Wenn du so nach vorne guckst und für dich Stichwort Selbstführung den Anspruch formulierst, dass es ein erfülltes Leben sein soll, was sind dann die 2, 3 Punkte, die dir nach vorne auch, du hast eingangs ja erwähnt, dass es nicht nur darum geht, selbstbewusst zu sein und stolz zu sein, sondern vor allen Dingen auch zuversichtlich zu sein. Was siehst du dann in der Zukunft, weswegen es wertvoll ist, trotz dieser ganzen, du hast ja auch eingangs auch erwähnt, Medien, wenn man sich das alles anguckt, die Welt scheint ja völlig aus den Fugen zu geraten und auch sehr düster teilweise zu sein. Was sind da die Fixsterne, die dich trotzdem mit Zuversicht nach vorne schauen lassen?
Ja, ich glaube, der größte Fixstern sind die eigenen Kinder. Und das Beste zu tun, zu geben, was man kann, damit die eigenen Kinder eine zuversichtliche Zukunft haben. Und das ist natürlich mein Fixstern. Und daraus resultierend natürlich jetzt auch den Kindern die Möglichkeit zu geben, die Welt aus einer anderen Perspektive kennenzulernen und später, wenn sie mal in ihr Berufsleben in das Alter reinkommen, dann auch wesentlich breiter und flexibler aufgestellt sind. Das ist natürlich etwas, was mich motiviert, was mich auch jeden Morgen aufstehen lässt, im Sinne von dafür Sorge zu tragen, dass es den Kindern gut geht, im Hier und Heute, aber insbesondere auch in der Zukunft. Gleichzeitig bin ich ein durchweg positiver Mensch und versuche mich dann natürlich auch mit Menschen zu umgeben, die ähnlich denken, eine ähnliche Haltung haben, nicht unbedingt ähnlich denken, aber eine ähnliche Haltung haben wie ich. Das dann halt an Orten in der Welt, die jetzt nicht unbedingt, ja, wo ich nicht ortsgebunden bin, sondern wo ich mich halt mit dem Moment mitbewegen kann. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum ich sowas mache, was ich seit den letzten 12, 13 Jahren mache, mich aus Deutschland auch mal herauszubewegen, nach Indien zu gehen, nach Tschechien zu gehen, wieder nach Indien zu gehen, die Welt aus einer anderen Perspektive kennen, schätzen zu lernen und halt auch zu erleben, dass nicht immer alles negativ ist. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich nochmal was wir Deutschen uns immer wieder vor Augen halten müssen, dass das Glas ja oftmals eher halb leer betrachtet wird als halb voll. Und wenn man dann in solchen Ländern wie in Indien unterwegs ist und das Land, die Kultur kennenlernen darf, aber auch wirklich die Realität erleben darf, jeden Tag, wenn man auf die Straße geht, zu sehen, dass es Menschen gibt, denen es wesentlich, wesentlich schlechter geht als einem selbst, da dann auch einfach dankbar zu sein für das, was man hat. Und auch das ist natürlich mein Nordstern, der mich fixiert, auch einfach dankbar zu sein für das Leben, was man hat.
Ja, absolut. Nichts ist selbstverständlich, ne? Und wenn du deinen Kindern einen Rat mitgibst, mit allem, was du bis jetzt so gesehen hast, wenn sie nach Deutschland zurückkämen, wenn sie dann sozusagen wirkungsvoll sind, was würdest du ihnen denn mitgeben, was uns Deutschen gut täte, damit wir in dem olympischen Wettbewerb der Nationen wieder zu neuer Kraft und Stärke kommen?
Also ich glaube, es ist viel Mindset. Wir müssen gucken, wo wir stehen, wir müssen gucken, wo wir herkommen und am Ende des Tages wissen wir alle, wenn wir es reflektieren im globalen Vergleich, dass wir nach wie vor ein Land haben, auf das wir sehr, sehr stolz sein können und was auch zukunftsfähig sein kann, wenn die richtigen Hebel gestellt werden. Und wenn ich meinen Kindern was mitgeben würde, dann ist es irgendwie so dieses positive Mindset der Inder im Sinne von höher, schneller, weiter, an das große Ganze zu glauben und sich dafür auch einzusetzen und stolz zu sein auf seine Herkunft, dass sie mit der Grundhaltung zurück nach Deutschland gehen und dann versuchen, schneeballmäßig diese Werte dann halt in ihrem Umfeld zu verteilen. Genau.
Ja, definitiv. Ich höre leider immer häufiger das Wort, wenn Menschen im Ausland unterwegs sind und wieder nach Deutschland zurückkommen, dass sie sich ein bisschen darüber beklagen. Draußen ist es oft höher, schneller, weiter, also ein ganz anderer Spirit, ein Mindset. Wenn man nach Deutschland kommt, dann ist es, und jetzt kommt das Wort, was mir persönlich Schmerzen bereitet, es ist mühsam. Und den Geist, den du deinen Kindern mitgeben würdest, ich denke, der ist sehr revitalisierend und inspirierend, dass man einfach auch wieder mit Freude zupackt und vor allen Dingen auch gewinnen will. Ne? Das ist ja auch eine Haltung. Das muss man erstmal wollen, bevor man
sich anstrengt.
Ja, André, dann vielen Dank für die Einblicke in dein Leben und die spannende Reise, die du hattest. Ich wünsche dir auf jeden Fall viele weitere spannende Eindrücke und viel Freude und Erfolg mit deiner Crew, das Staffelholz dann in die nächste Generation zu übergeben.
Danke dir auch, Peter. Ganz toller Podcast, ganz neue Erfahrung für mich und immer wieder gerne.
Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst bei Mutmenschen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Jeder Klick, jede Bewertung und jeder neue Follower helfen, dass Mutmenschen noch mehr Hörer erreicht. Vielen Dank dafür. Und wenn du weiteres Futter für Geist und Seele suchst, schau doch gerne mal in meine Bücher, überall im Handel erhältlich. Bleib gesund und bis zur nächsten Folge.